Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Petrus tritt vor die Tür. Draußen stehen Männer, die er nicht kennt. Gesamte eines römischen Hauptmanns. Und während sie sprechen, wird langsam klar, es geht vordergründig um eine Einladung und gleichzeitig noch um viel mehr. Es geht um Vertrauen, um einen Mann namens Cornelius, von dem gesagt wird, dass er Gott sucht und dass Gott ihn gesehen hat. Petrus hört zu. Er bittet die Fremden herein, sie bleiben über Nacht unter demselben Dach. Erstaunlich, aber dazu gleich mehr. Am nächsten Morgen machen sie sich gemeinsam auf den Weg. Petrus geht nicht allein, andere begleiten ihn. Vielleicht, weil niemand allein über eine Grenze gehen sollte, die größer ist als man selbst. Cornelius wartet. Er hat sein Haus gefüllt. Als Petrus eintritt, kommt Cornelius ihm entgegen. Er fällt vor ihm nieder, voller Ehrfurcht, voller Erwartung. Petrus hebt ihn auf. Steh auf, sagt er. Ich bin ein Mensch wie du. Dann gehen sie hinein. Der Raum ist voller Gesichter, Stimmen, Blicke. Und Petrus spricht aus, was eigentlich alle wissen. Es ist nun wirklich ungewöhnlich, dass ein Jude hier steht, mitten in diesem Haus, mit diesen Menschen. Und doch ist Petrus da. Er erzählt, dass Gott ihm etwas gezeigt hat. Einen neuen Blick. Einen Blick auf den Menschen vor ihm. Cornelius hört zu und erzählt seinerseits von einem Gebet, von einer Stunde der Stille, von einer Begegnung, die ihn nicht losgelassen hat. Und dann sagt er einen Satz, der im Grunde alles bündelt. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen. Alle hier vor Gott. Und wahrscheinlich beginnt Petrus auch in diesem Moment zu verstehen. Nur noch nicht vollständig, vielleicht erst tastend, aber deutlich genug, um es auszusprechen. Dass Gott sich nicht an das hält, was Menschen trennt. Dass Zugehörigkeit nicht dort endet, wo Herkunft beginnt. Und dass es an uns ist, die Frage zu beantworten, wer gehört dazu? Um zu begreifen, wie ungewöhnlich diese ganze Szene im Haus des Cornelius ist, lohnt es sich, einen Moment stehen zu bleiben und auf diese Welt mal zu schauen, in der die Szene spielt. Denn wer im Römischen Reich lebte, erkannte Religion vor allem als etwas Sichtbares. Man sah den Tempel, man roch den Rauch, man hörte Gebete, Gelübde. Religiös zu leben hieß zuerst nicht unbedingt etwas Bestimmtes zu glauben, sondern zu wissen, was zu tun ist. Den richtigen Ort aufzusuchen, die richtigen Gebete und die richtige Gabe darzubringen, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Der Kult war offen. Wer unterwegs war, wer fremd war, wer nur zu Besuch war, der konnte teilnehmen. Man musste nicht dazugehören, um dabei zu sein. Man musste wissen, wie es geht. Welcher Gott für was zuständig ist, welche Opfer passen, welche Gesten erwartet werden. Religiöse Identität, sie war beweglich. Man konnte dazugehören, ohne sich festzulegen. Man konnte beten, ohne sich zu binden. Man konnte opfern, ohne sein Leben groß zu ändern. Auch Fremde hatten Platz, gerade sie. Und wer seinen eigenen Gott mitbrachte, für den fand man dann auch noch irgendwo einen Altar, sicherheitshalber. In dieser Welt, dort lebt Cornelius, der römische Hauptmann. Aber mit Petrus begegnet ihm eine völlig andere, in der plötzlich gefragt wird, was es denn heißt, von Gott gesehen zu werden und wer dazugehört, wenn Gott selbst entscheidet. Sie ist getragen von einer Geschichte, die weiter reicht als das individuelle Leben, von Erinnerung an Befreiung und Bewahrung, von einem Bund, der nicht verhandelbar ist, weil er getragen ist von der Zusage und Verantwortung. Dazugehören bedeutet hier nicht, sich irgendwie anzuschließen, es ist mehr ein Hineinwachsen. Man wird Teil dieser Geschichte durch Geburt, durch Weitergabe, durch einen Alltag, der vom Glauben geprägt ist. Essen, feiern, ruhen, arbeiten, alles das steht in der Beziehung zu Gott. Diese Lebensweise schafft eine klare Identität. Und sie ist nach innen verbindend und nach außen sichtbar. Wer so lebt, der fällt auf, weil eben der Glaube das ganze Leben durchzieht und formt. Für viele Außenstehende wirkt das fremd und es war schon immer so. Manchmal irritierend. Eine Religion, die sich eben nicht einfach einfügen lässt, die religiöse Gesten nicht mischt, die auch dort standhält, wo Anpassung erwartet wird. Aus genau diesem Zusammenhang kommt Petrus. Und geprägt von dieser Geschichte ist er, vertraut mit diesen Grenzen, beheimatet in einer Glaubenswelt, die eben nicht leichtfertig überschritten wird. Umso bemerkenswerter diese neue Einsicht, die Petrus selbst erst langsam versteht. Und wir vielleicht auch. Besonders jetzt. Jetzt besonders. Denn wir hören und sehen es ja gefühlt täglich, dass Zugehörigkeit irgendwie mehr bedeutet, als nur physisch dabei zu sein. Sie entscheidet, wer mitreden darf, wer gesehen wird, wer Anerkennung empfängt und wer sich erklären muss. Immer wieder neu. Dabei entstehen Grenzen. Manche so selbstverständlich, dass man sie kaum bemerkt. Innen und außen, vertraut und fremd, wir und die anderen. Und diese Grenzen werden ständig neu gezogen, oft aus Angst. Manchmal aus dem Wunsch heraus nach Sicherheit, manchmal aus dem Bedürfnis, die eigene Ordnung zu schützen. Und darum müssen wir sie ja immer wieder hören. Debatten über Herkunft, über Religion, über Identität, über Geschlecht. Themen, bei denen die Stimmen schnell lauter werden und das Zuhören dabei immer schwerer fällt. Wo Fragen nach Anerkennung plötzlich als Bedrohung empfunden werden. Vielleicht, weil sie eben etwas antasten, was wir für geordnet hielten. Vielleicht, weil sie uns eben auch daran erinnern, dass Zugehörigkeit nie nur eine sachliche Frage ist. Sie ist immer auch eine Frage von Macht. Und genau hier wird unsere biblische Geschichte ein bisschen unbequem. Denn sie erzählt von einem Gott, der sich eben nicht immer an die Ordnungen hält, die wir Menschen errichtet haben. Von einem Gott, der Grenzen verschiebt, ohne sie einfach aufzulösen. Von einem Gott, der Menschen sieht, bevor sie in irgendwelche definierten Kategorien eingeteilt werden. Und Petrus steht mitten in dieser Spannung und wir mit ihm. Gott schaut den Menschen an, ohne Vorauswahl. In der Bibel spricht Gott zu Menschen, bevor sie sich erklären können. Und Jesus erinnert daran, was ihr einem von diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist Evangelium. Was den ersten Christinnen und Christen nach und nach klar wurde, war etwas Grundsätzliches. Leben lässt sich eben nicht für sich allein denken. Leben geschieht immer in Bezug. Einer auf den anderen. Einer mit dem anderen. Leben ist Beziehung. So machen wir eben das Handy aus. Petrus lernt das, indem er Jesus beobachtet hat, indem er hört, wie Jesus von Gott spricht, wie vertraulich, wie selbstverständlich, wie anders. Jesus nennt Gott Abba, lieber Vater. Ein Wort, das Nähe atmet. Petrus hört das und merkt, dass hier etwas in Bewegung gerät, das er so noch nicht kannte. Natürlich bleibt für ihn klar, es gibt nur einen Gott, daran rüttelt er nichts. Doch merkt er, dass dieser eine Gott eben nicht eindimensional ist, nicht glatt, nicht uniform. Da ist der Vater, von dem Jesus spricht. Da ist der Sohn, der lebt, heilt und leidet. Und da ist ein Geist, eine Kraft, die verbindet, die bewegt, verwandelt. Unterschiedlichkeit also. Und zugleich eine tiefe Einheit. Keine Auflösung, sondern ein Miteinander, das eben mehr ist als die Summe seiner Teile. Und vielleicht beginnt Petrus hier zu ahnen, dass eben Unterschiedlichkeit kein Mangel ist. Dass Beziehung dadurch nicht schwächer, sondern lebendiger wird. Dass Einheit nicht Gleichförmigkeit meint, sondern Verbundenheit. Wenn Gott selbst so gedacht werden kann, in Beziehung, in Vielfalt, im gegenseitigen Raum geben, dann verändert das den Blick auch auf die anderen, auf Menschen, auf Gemeinschaft. Dann ist Leben eben nicht das Abgrenzen, sondern das in Beziehung treten, das Ermöglichen. Petrus steht immer noch im Haus des Cornelius und lernt genau das, dass Gott größer ist als sein bisheriges Vertrauen und seine Vorstellungen. Und dass das Leben dort beginnt, wo Menschen einander Raum geben. Und kein Zufall, dass wir diese Geschichte in der Woche hören, wo in den vielen christlichen Gemeinden und Kirchen hier in Madrid die Woche zur Einheit der Christenheit in Gebet und Gottesdienst gefeiert wird. Denn Einheit ist im christlichen Sinn nie Gleichförmigkeit gewesen, nicht einmal bei Gott selbst. Schon die ersten Christen haben gelernt, der eine Gott lebt in Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unterschieden und doch untrennbar verbunden. Und diese Vorstellung ist eine Einladung, über Gemeinschaft nachzudenken, als ein Miteinander, in dem Unterschiedlichkeit Raum hat. Der ökumenische Gedanke beschreibt eine geglaubte Kirche, in der wir einander nicht angleichen müssen, um verbunden zu sein. Weil wir nicht zuerst erklären müssen, was uns trennt, um dann gemeinsam zu beten. Wir tun es einfach in dieser Woche und hoffentlich darüber auch hinaus. Denn Einheit wächst dort, wo Vertrauen entsteht, wo wir einander zutrauen, im Glauben unterwegs zu sein. Selbst dort, so wie vorgestern, wo man 45 Minuten stehend immer wieder die Litanei hört, Maria, die ewige Jungfrau. Auch das kann man mal erleben. In dieser Woche haben wir also genau das erkennen können. Verschiedene Kirchen, verschiedene Traditionen, verschiedene liturgische Sprachen. Und doch das gemeinsame Singen, das gemeinsame Hören, das gemeinsame Schweigen vor Gott. Hier und heute gelebte Wirklichkeit, die immer wieder aufleuchtet, wenn wir uns aufeinander einlassen. Petrus steht im Haus des Cornelius. Und er erkennt, Gott ist längst da. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich solle holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.